Einen wunderschönen guten Morgen. Der Kaffee sitzt noch nicht so ganz, ist alles gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Was für ein Privileg, heute am Karfreitag bei euch Predigtdienst zu halten. Und ihr wundert euch vielleicht, Exodus, 2. Mose, das ist jetzt nicht unbedingt die bekannte Osterpassage, aber es wird in ein paar Momenten hoffentlich Sinn machen. Ich möchte euch einladen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, in das Lukas-Evangelium aufzuschlagen. Wir feiern heute Abendmahl und das ist ein klassischer Einsetzungstext, der mit 2. Mose zusammenhängt. Und ich möchte dich einladen, an dieser Predigt ein bisschen mit teilzunehmen und dich dort auch wiederzufinden. Wir reden heute über das Thema von Schuld befreit, weil so wie in den Eingangsworten schon beschrieben, es geht am Karfreitag um Schuld und die Freiheit, die du von Schuld bekommst. Und jetzt sagst du, ja gut, Freiheit. Was kommt dir in den Sinn, wenn ich Freiheit sage? Freiheit ist so ein ominöser Begriff da draußen. Warum? Weil oberflächlich betrachtet kommen dir sicherlich so Dinge in den Sinn wie Demokratie oder unsere Nationalhymne, Einigkeit, Recht und Freiheit. Ja? Oder der Gedanke, aber ich bin doch frei. Ich mache mir da überhaupt keine Gedanken darüber. Und wenn wir ehrlich sind, trifft das tatsächlich zu. Wir machen uns eigentlich gar keine Gedanken darüber, weil wir sind ja frei. Wir leben in einem freien Land. Wir haben Redefreiheit. Wir genießen andere Freiheiten. Sklaverei ist fremd für uns. Wir haben Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Handelsfreiheit. Und sogar ein Recht oder eine Freiheit auf die Entfaltung unserer Persönlichkeit, wie sie auch im Artikel 2 unseres Grundgesetzes jedem Einzelnen von uns garantiert wird. Aber das ist nur Oberfläche. Und wenn wir jedoch ein Stück weit tiefer reinschauen, dann stellen wir fest, dass es doch manchmal Einschränkungen gibt. Vielleicht sind wir gar nicht mal so frei, wie wir meinen, frei zu sein. Zum Beispiel ist es deine Vergangenheit, die allmählich immer wieder hervorkommt und sich so wie so eine Handschelle um deine Hand tut. Es fällt nicht weiter auf, ist ein bisschen beschwerend, ja. Und du hast aber immer noch Bewegungsfreiheit, ja. Es schaut ein bisschen komisch aus, es ist ein bisschen belastend. Vielleicht ist es ein Ereignis oder eine Beziehung, die zerrüttet ist, die nicht mehr ganz so ist, wie sie sein sollte. Ein Verhältnis, das da sein sollte, das gestört ist. Aus irgendeinem Grund bist du nicht mehr ganz so frei. Es behindert dich, es ist hinderlich. Vielleicht ist es ein Gespräch, das hätte stattfinden sollen und es hat nicht stattgefunden. Du kannst dieses Gespräch nicht mehr führen. Vielleicht sind es Ängste, die dich umtreiben, besonders nachts, am Abend, wenn du einschlafen willst, wenn du zur Ruhe kommen möchtest. Und dann kommen diese Peiniger, diese Drangsalen auf dich herein. Und auf einmal rauben sie dir nicht nur den Schlaf, sondern auch den Atem und sie beschäftigen dich. Und auf einmal bist du noch weiter eingeschränkt. Ja, und so geht's weiter und weiter und du gehst und beschreitest deinen Tag. Und es wird immer enger. Und vielleicht sind es Süchte. Sagst du, ja, aber ich bin doch nicht drogenabhängig. Ja, es gibt andere Süchte. Und die sind unterschiedlich bei uns alle. John Calvin hat mal gesagt, unser Herz ist eine reine Götzenfabrik. Das heißt, jede Form von Sucht, egal was es bei dir ist, egal was es bei mir ist, ist unterschiedlich, muss ja keine Drogen sein, es kann ja auch was anderes sein. Alles andere, was wir gerne über Gott stellen, ist etwas, was auf ein Suchtverhalten hinweist, weil wir gerne uns verstecken. Darauf kommen wir noch ein bisschen zu sprechen. Und vielleicht schleppst du negative Erfahrungen mit dir herum. Vielleicht Religion, vielleicht Kirche. Und auf einmal stellst du fest, ich bin gar nicht mal so frei, wie ich denke, frei zu sein. Und jetzt sagst du, ja gut, aber man kann ja so rumlaufen, ne? Die Ärmel geben das ja nicht her. Und dann läufst du so rum und auf einmal stellst du fest, so kann man auch durchs Leben gehen. Es geht ja. Ja, man arrangiert sich. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir Karfreitag oder Ostern ernst nehmen, dann ist die eine Botschaft die, Gott möchte, dass du frei bist, also wirklich frei bist. Aber aus dir heraus geht das nicht. Und jetzt habe ich meinen Freund Eugen darum gebeten, ich hoffe, du hast den Schlüssel noch, dass er mir zu Hilfe kommt. Er hat den Schlüssel, der für diese Handschellen passt. Bitte mach das auf. Danke. Und genauso wie Eugen mir hier die Schellen wegnimmt, weil er den Schlüssel hat, brauche ich jemanden von außen her, der mir diese Schellen wegnimmt. Genauso wie wir in 2. Mose gelesen haben, dass Gott sagt, ich höre euer Geschrei. Und wenn ihr den Galaterbrief lest, dann ist Ägypten oder steht Ägypten für diese Sklaverei der Sünde. Und es ist einfach dieser Punkt, wo Gott sagt, ich möchte eingreifen. Ich habe dich gehört. Du kommst aus Ägypten nicht heraus. Aus dir heraus geht das nicht. Ich muss von außen her eingreifen. Und wenn diese Osterbotschaft von diesem Wochenende, von 2024, eine Relevanz für dich und mich heute hat, dann ist es einfach die, du brauchst Gottes Eingreifen in deinem Leben. Ob du im Glauben stehst, 10, 15, 20, 35 Jahre oder noch nicht im Glauben stehst, du brauchst diese Botschaft von Ostern heute mehr denn je. Und darum möchte ich dich einladen, dass wir uns noch ein paar andere Sachen anschauen. Du hast deinen Finger auf Lukas 22 drin, aber ich möchte dir ganz kurz, es ist mir heute Morgen noch gekommen, noch eine andere Geschichte vorlesen aus 1. Mose Kapitel 3. Da ist ja eben der Sündenfall beschrieben, der dieses ganze Problem ja anstößt. Da fängt das ja an. Du und ich, wir sind alle von diesem Fall beschäftigt und du kennst den Sündenfall. Du weißt, was geschehen ist, ja? Und in 1. Mose Kapitel 3, Vers 7 heißt es, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und was machen sie? Sie versuchen, ein geistliches Problem mit physischen Mitteln zu begehen. Was macht man, wenn man jetzt feststellt, wir sind alle splitterfasernackt, wir müssen uns bedecken? Das war vorher kein Problem. Also was machen sie? Sie nehmen Feigenblätter her. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir mal so ein Feigenblatt angeschaut. Das ist äußerst unangenehm. Es ist rau, stachelig, reibt, kratzt. Das ist nicht unbedingt bequem, aber es war eine Lösung. Lösung, wir sind nackt, wir schämen uns dafür, wir brauchen Bedeckung. Also was machen sie? Sie machen sich Kleider aus Feigenblättern. So, wenn du ein Feigenblatt vom Baum abschneidest, wie lang ist die Langlebigkeit? Ja, eine Woche vielleicht, wenn es gut geht. Also sie versuchen, dem Urproblem zu begegnen, indem sie schnelle Lösung finden, schnell bedecken. Doch was macht Gott? In 1. Mose 3 geht er ihnen nach und in Vers 21 heißt es, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell. Das heißt, er nahm ein Tier und zerriss es. Und nahm die Haut und machte Kleider daraus. Und dann gibt er ihnen noch einen Segen. Er stellt sicher, dass sie nicht in diesem Zustand für immer und ewig sein sollen. Und er gibt ihnen das Gnadengeschenk des Todes. Und gleich in diesem einen Akt macht Gott ganz klar, es braucht Hilfe von außen. Ein geistliches Problem muss mit geistlichen Mitteln von mir heraus begangen werden. Und er nimmt Fleisch, zerreißt es und macht Kleider daraus und bedeckt sie. Genauso lesen wir im Philipperbrief, dass Jesus Menschengestalt annahm und dann in der Kreuzigungsgeschichte dieses Fleisch, sein Körper zerfetzt, zerrissen worden ist, damit du und ich bedeckt werden dürfen. Ist das nicht schön? Gleich zu Anfang, sagt Gott, und mach veranschaulich das. Ich habe die Lösung für dein Problem. Also, ich mache einen Punkt. Meine Predigt hat nur einen Punkt und den gebe ich dir gleich mit und den ziehe ich jetzt durch die ganze Predigt durch. Und das ist dieser Punkt. Wahre, bleibende Freiheit erfährst du nur in und durch deine Bundesbeziehung mit Jesus. Wahre, bleibende Freiheit erfährst du nur in und durch deine Bundesbeziehung mit Jesus. Lukas Kapitel 22. Und ich möchte in unseren Text schnell mit reingehen. Lukas Kapitel 22 ab Vers 14 lesen wir. Er aber sprach zu ihm. Halt, falsches. Und als die Stunde kam, setzte er sich zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, er dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Und desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich verrät, ist mit mir am Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es bestimmt ist, aber wehe dem Menschen, durch den er verraten wird. Also bevor wir in diesen Text einsteigen, möchte ich ganz kurz den Hintergrund geben. Wir lesen in Vers 14, dass als diese Stunde für dieses Passamahl gekommen war, legte sich Jesus mit seinen Jüngern, so wie es gang und gäbe war, hin und zu einem Tisch hin, um dieses Passamahl zusammen zu feiern. Und gleich von Anfang an sagt uns Lukas, dass Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl genau zu dem Zeitpunkt feierte, als es üblich war, das Passamahl zu feiern. Da war nichts Außergewöhnliches. Es fand minutiös so statt, wie es stattfinden hätte sollen. Doch eines war anders an diesem Passamahl. Und das sehen wir in unserem Text. Er verändert Dinge. Die richtigen Vorbereitungen haben bereits stattgefunden. Das Lamm war geschlachtet, wurde vorbereitet. Die Gewürze wurden hergerichtet, das Salzwasser, die Petersilie, dann die Kelche. Heute, wenn du heute an einem Passamahl in einer Synagoge teilnimmst, wirst du 4 Kelche finden. Ob es damals 4 Kelche gab oder nicht, da streiten sich die Theologen, das wollen wir heute nicht ausballern, aber für die Illustration nehmen wir heute 4 Kelche her. Und in Vers 15 lesen wir, dass Jesus sich danach gesehnt hatte. Ich habe Verlangen danach, dieses Passafest mit euch zu feiern. Wir haben andere vorher gefeiert, das Jahr vorher, das Jahr davor und so weiter und so fort. Das war alles gut, das war alles schön und gut. Aber dieses Passafest ist anders. Und ich habe mich danach gesehnt, genau dieses Passafest mit euch zu feiern. Es ist das letzte Passamahl, bevor er leiden muss, sagt unser Text. Und es ist das letzte Mal, dass er mit ihnen feiern wird, bis sie wieder zusammen in Gottes Reich sein werden. Und der nächste Satz ist nun wichtig. Denn dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Ein Zeichen deutet immer auf etwas hin. Worauf deutet dieses Zeichen hin? Ja, auf ihn. Die Juden feierten das Passafest, um sich daran zu erinnern, auf welche wundersame Weise Gott Israel vor dem Strafgericht bewahrt hatte, es aus der Sklaverei Ägyptens befreit und zu seinem Eigentumsvolk gemacht hatte. Laut Jesus ist dieses Mahl lediglich ein Zeichen. Es deutet zurück und es deutet voraus. An diesem Passamahl erinnerten sich die Juden, wie auch heute noch, an diese Passage, die du gelesen hast. Denn jeder dieser Kelche durch dieses ganze Passamahl soll sie daran erinnern, was Gott gesagt hat an sein Volk durch Mose. Und er sagt, ich greife ein. Ich hol euch raus. Ich mache eurer Sklaverei ein Ende. Ich höre euer Flehen. Aus Zeitgründen können wir natürlich nicht durch dieses ganze Passamahl durchgehen. Das habe ich ein paar Mal mit Freunden von mir gemacht, Freunde von mir, die Juden sind. Und es ist wirklich eine lange Zelebrierung. Also das geht wirklich Stunden. Das erspare ich euch heute, also gebe ich euch die Kurzversion, weil wir wollen ja heute irgendwann auch noch nach Hause gehen. Ne? Aber die Eckpfeiler sind diese 4 Kelche. Und da möchte ich euch einfach ein bisschen mit reinnehmen, mit diesen 4 Kelchen. Denn der erste Kelch, es ist dieser hier, Das ist der Kelch der Danksagung. Lukas 22, Verse 17 und 18, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt. Es heißt hier, Jesus nahm einen Becher mit Wein, er sprach das Dankgebet und sagte, nehmt diesen Kelch oder nehmt diesen Becher und trinkt daraus. Und auf einmal ändert Jesus dieses Passamahl. Denn normalerweise solltest du ja deinen eigenen Kelch nehmen. Und mit diesem ersten Kelch, dieser Danksagung, erinnern sich die Juden daran an 2. Mose 6, Vers 6a, wo Gott verspricht, ich möchte euch befreien. Er greift Initiative. Und indem sie nicht ihren eigenen Kelch hernehmen, sondern Jesus gibt ihnen seinen Kelch, symbolisiert das schon, hey, das ist nicht, dass du das machst, sondern ich gebe dir den Kelch. Ich ergreife Initiative. Ich möchte in diese Beziehung treten. Ich möchte in dein Leben einwirken. Dieser Kelch der Danksagung. Es erinnert uns daran, ähnlich wie im Psalm 16, dass Gott danach ist, eine persönliche Beziehung mit dir einzugehen. Also Jesus verändert gleich mit dem ersten Kelch die Tradition des Passamals. Und er nimmt das Versprechen Gottes an Israel, nämlich dass er das Seufzen der Sklaverei gehört hat und eingreifen will und sie befreien möchte. Und er macht das persönlich. Er sagt, nehmt diesen Kelch und trinkt alle daraus. Jeder von ihnen soll aus diesem Kelch trinken. Also er gibt ihnen eine Einladung an diese Jünger und sagt, hey, was jetzt geschieht, das Zeichen, worauf es deutet, und das Zeichen, worauf es zurückverweist, das ist jetzt für dich. Und es ist nicht nur für dich, weil ihr Juden seid und das jedes Jahr zelebriert, sondern es ist für dich, weil jetzt etwas Neues geschieht und ich ändere das. Der Kelch der Danksagung, dieser erste Kelch. Wahre, bleibende Freiheit erfährst du nur in und durch deine Bundesbeziehung mit Jesus. Also wenn du diesen ersten Kelch, dieses erste Glas siehst, dann denke daran, dass Gott dich frei machen möchte. Er sieht dich, er hört dich, er greift die Initiative und er greift ein. Ähnlich wie bei Adam und Eva, er das nicht zulässt, dass es fortwährend Feigenblätter sind, sagt er, ich greife an und ich stelle dir die Lösung für dein geistliches Problem zur Verfügung. Du kannst nicht frei werden, du kannst diese Ängste nicht loswerden, du kannst diese Gedanken nicht loswerden, diese Süchte nicht loswerden, du brauchst meine Initiative. Du brauchst mein Eingreifen. Du kannst alleine aus dieser Schuld nicht rauskommen. Ich muss eingreifen. Zwischen diesem ersten und diesem zweiten Kelch steht ein rigoroses sich bewusst machen, wie gravierend diese Sklaverei in Ägypten wirklich war. Es wird an diese Tränen gedacht in diesem Passamahl. Der mühseligen Arbeit wird gedacht und diesem fortwährenden Druck der Peiniger. Dann kommt es zu diesem zweiten Kelch. Lukas erwähnt diesen Kelch nicht, denn das ist der Kelch der Plagen. Dieser Kelch erinnert an Gottes Versprechen, wenn du nochmal in 2. Mose reingehen möchtest, in 2. Mose Kapitel 2, Vers 6c, wo Gott verspricht, ich werde euch retten. Wein galt unter den Juden als ein Symbol der Freude. Wenn du Wein trinkst, das ist immer eine erfreuliche Zelebrierung. Und dieser Kelch der Plagen soll die Juden daran erinnern, ja, es ist etwas, woran du dich erfreuen darfst, aber es ist der Kelch der Plagen. Das bedeutet, da ist ein Strafgericht für jemand anderen. Und was sie machen würden, ist, sie würden 10 Tropfen rausnehmen. Ja? 10 Tropfen würden sie herausnehmen. Symbolisch für die 10 Plagen. Und dann würden sie diesen Kelch nehmen. Der Grund, warum sie die 10 Tropfen herausnehmen, ist, es gibt keinen Grund zur Schadenfreude, wenn Gott die anderen straft. Der Kelch der Plagen. Also wenn du diesen zweiten Kelch siehst, dann denk daran, dass Gott das, was er versprochen hat, auch halten wird. Gott hält seine Versprechen. Wie wir in den Pastoralbriefen lesen, ist so ein Beisatz, der Paulus macht, Gott lügt nicht. Du kannst dich auf seine Worte verlassen. Wenn er sagt, ich habe die Lösung für das Problem, dann hat er die Lösung. Und es gibt keine Zweitlösung. Es gibt keinen Plan B, es gibt nur Plan A, weil Plan A funktioniert. Also freu dich darüber, dass er seine Versprechen an dich hält. So, dann lesen wir in Lukas, dass jetzt dieses Mahl stattfindet. Und sie essen, sie feiern, sie reden, sie erinnern sich an diese Begebenheiten, dieses Exodus aus Ägypten heraus. Ja, das wird, der Länge nach wird das gelesen und zelebriert und so weiter und so fort. Das wäre der lange Teil. Und nach diesem Mahl heißt es im Lukas-Evangelium, in Vers 19, dann nahm er ein Brot, er dankte Gott dafür, er brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Mit anderen Worten, er weist schon darauf hin, jetzt ändern wir noch was, nämlich das Brot, das normalerweise traditionell jetzt gegessen wird, das deutet jetzt auf etwas ganz was anderes hin, nämlich auf mich und meinen Leib. Es ist ungesäuertes Brot, ohne Hefe, ohne Sünde. Hefe im Alten Testament steht für Sünde. Es ist Brot, das aufgrund der Zubereitung durchlöchert ist. Lesen wir auch in Jesaja 53, dass Messias durchbohrt worden ist. Und es hat in der Regel auch immer wieder diese Streifen drauf, egal wie es zubereitet worden ist. Und auch das ist ein Verweis darauf, auf Jesaja, dass wir durch seine Streifen geheilt werden. Also er nimmt dieses Passobrot, er bricht es und er gibt es seinen Jüngern. Das werden wir nachher noch sehen, wie dieses in unserem Abendmahlzelebrierung stattfinden wird. Es symbolisiert Jesu Leib. Und genauso wie das Brot zerbrochen worden ist, so wird es mit dem Leib Jesu sein. Und er weist darauf hin und sagt, das ist mein Leib. Der wird für euch gebrochen. Und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Es gibt keine runden Kanten, keine schönen Ecken. Und genauso wie Jesus die Brotstücke an seine Jünger reichte, wird sein Leib für sie hingegeben. Er wird zerrissen, er wird zerflettert, es gibt keine schönen Stücke. Also wenn du das Brot nachher siehst, denk daran, dass Gott dich gesehen hat. Denk daran, dass er dich frei machen möchte, aber du musst auch erkennen, dass es nur einen Weg gibt, der aus deiner Sklaverei, aus deiner Schuldhaftigkeit herausführt. Jesu Leib, gebrochen und hingegeben für dich. Der Preis für deine Freiheit ist bezahlt, aber er kostete einen teuren Preis. Und damit macht Jesus seine Aufforderung an die Jünger. Er sagt, feiert dieses Mal immer und immer wieder. Aber denkt daran, was ich für euch getan habe. Wahre, bleibende Freiheit erfährst du nur in und durch deine Bundesbeziehung mit Jesus. Und dann macht Jesus etwas, was bei den Jüngern wohl wie eine Granate eingeschlagen hat. Er nimmt diesen dritten Kelch, das ist dieser hier, und das ist dieser Kelch der Erlösung. Wenn du in 2. Mose Kapitel 6 nochmal reinschaust, dort steht, ich werde euch erlösen, ich werde euch freikaufen. Das ist dieser dritte Kelch der Erlösung. Ein Kelch, der die physische Erlösung und die Befreiung Israels aus der Sklaverei Ägyptens symbolisiert. Aber er sagt jetzt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das zur Vergebung für eure Sünden vergossen wird. Dieser Kelch, der Kelch der Erlösung. Dieser Kelch symbolisiert den neuen Bund, die neue Beziehung. Die Beziehung, die durch Sünde zerrüttet worden ist, für die dieses Opfer Jesu notwendig geworden ist. Dieser Kelch symbolisiert diese neue, offerierte Beziehung, die wiederhergestellt ist aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Das ist der Kelch. Das ist der Kelch der Erlösung. Bund ist so ein archaischer Begriff, können wir vielleicht nicht viel anfangen. Das hebräische Wort ist Berit und es bedeutet so viel wie eine Vereinbarung. Ein Pakt, der durch das Durchschreiten von Fleischstücken geschieht. Mit anderen Worten, wenn ein Bund geschlossen worden ist, sehen wir ja bei Abraham, wie die Bundesbeziehung mit ihm und Gott stattgefunden hat, dass einfach ein Tier hergenommen worden ist, es wurde geschlachtet, die beiden Hälften wurden hingelegt und dann wandelten die beiden Bundesparteien durch dieses Blut durch, durch die beiden Hälften durch und schauten dann zurück und dann haben sie sich einen Schwur geleistet und haben gesagt, möge Gott mit mir und meinem Haushalt tun, was wir diesem Tier zugefügt haben, wenn ich meinen Bund mit dir nicht halte. Beide waren mit Blut bekleckert, beide haben sich verpflichtet, beide wussten, das ist ernst, das ist todernst. Also wenn Jesus von Bund spricht, dann ist das nicht so ein Vertrag. Nein, das ist viel mehr. Seine Verpflichtung. Und sie ist mit seinem Blut hergestellt worden. Darum ist dieser Kelch der Erlösung so wichtig, weil es symbolisiert diesen neuen Bund in seinem Blut. Also Jesus sagt zu seinen Jüngern, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Er spricht von einer neuen Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, einer Bundesbeziehung, die durch sein Blut besiegelt worden ist. Mit anderen Worten, Gott schlägt eine neue Beziehung. Er schneidet eine neue Beziehung. Dort, wo keine Beziehung möglich war, macht er eine Beziehung möglich. Dort, wo es keinen Ausweg gab, macht er einen Weg. Dort, wo es keine Hoffnung gab, gibt er Hoffnung. Der Kelch der Erlösung. Diese Bundesbeziehung entsteht sprichwörtlich durch das Zerhacken des Leibes Jesu und durch das Beflecken mit seinem Blut. Sein Blut ist dieser Garant dieser Bundesbeziehung. Dieser Bund wurde übrigens in Hesekiel 36 und Jeremia 33 vorhergesagt. Und wenn wir beide Passagen zusammenfassen, dann werden wir folgende 7 Punkte feststellen. Gott wird einen neuen Bund schließen, also er ergreift die Initiative. Gott wird sein Gesetz auf ihre Herzen schreiben. Gott wird ihre Schuld vergeben und sich ihrer Sünde nicht mehr erinnern. Gott wird ihr Herz aus Stein entfernen und ihnen ein neues Herz aus Fleisch geben. Und Gott wird seinen Geist in sie hineinlegen und sie dazu bringen, in seinen Satzungen zu leben. Das, was das Volk Israel vorher nicht haben hat können, das wird jetzt geschehen. Und Gott wird sie in ihr Land zurückbringen. Und der 7. Punkt ist einfach der, Gott wird all dies nicht nur um ihrer Willen tun, sondern um seines heiligen Namens Willen. Ein neues Herz, Gottes Geist in mir drin, Schuld vergeben. Sünde wird nicht mehr gedacht. Das ist das Herzstück dieses neuen Bundes. Und Jesus sagt, jetzt ist er da. Wie eine Granate muss das losgegangen sein. Dieser neue Bund ist jetzt da? Wie kann das geschehen? Also Jesus reißt seine Jünger da wirklich aus dieser Tradition heraus und er schmeißt sie in diese neue Symbolik rein. Und er bereitet sie auf derselben Seite darauf vor, was in wenigen Momenten geschehen wird. Der alte Bund konnte dir lediglich nur zeigen, welchen Standard Gott von dir erwartet. Die Millionen von Opferlämmern und Schlachtopfer und so weiter konnten dich nur daran erinnern, da ist eine Kluft. Und der Zorn Gottes wird nochmal für ein Jahr ausgesetzt. Und jetzt sagt Jesus, und jetzt ist Vergebung da. Ein gebrochener Leib, hingegeben für dich und mich, vergossenes Blut zur Vergebung unserer Sünden. Wahre, bleibende Freiheit erfährst du nur in und durch deine Bundesbeziehung mit Jesus. Also wenn du diesen dritten Kelch siehst, und dann denke daran, dass der Weg in deine Freiheit nur durch den zerbrochenen Leib und das vergossene Blut Jesu Christi geschehen kann. Dann lesen wir im Lukas-Evangelium, dass am Ende er noch einen Kelch hernimmt. Denn am Ende des Passamahls wurde ein vierter Kelch getrunken. Und das ist der Kelch des Lobes. Er erinnerte die Juden an Gottes Versprechen, sie als sein Eigentumsvolk anzunehmen und sie in das Land zu bringen. Diese Hoffnung, dass diese Ruhe, dieser Frieden, von dem auch im Schöpfungsbericht geschrieben ist, dass diese Ruhe, dass er sie dorthin führt, dass er sie in dieses verheißene Land hineinbringen möchte. Dieser vierte Kelch, der Kelch des Lobes. Du bist sein Eigentumsvolk. Du gehörst zu ihm. Du bist sein Kind. Wie Abraham darfst du ihn, wenn du in dieser Bundesbeziehung mit Jesus stehst, einen Freund nennen. Er nennt dich Freund und du darfst ihm dienen. Also wenn du diesen vierten Kelch siehst, dann denk daran, dass du, wenn du mit Gott in einer Bundesbeziehung lebst, von ihm angenommen bist, von ihm geliebt bist. Du musst seine Liebe nicht weiter erhaschen. Du bist sicher in dieser Bundesbeziehung. Warum? Weil er alles und alle Verantwortung dafür trägt. Und er wird dich ans Ziel bringen. Vier Kelche. Und heute bleiben uns nur zwei Symbole. Wir haben den dritten Kelch, den Kelch der Erlösung und das Brot. Das ist unser Abendmahl. Das ist, was noch übrig geblieben ist. Hinter diesen beiden steht die Zusage Gottes, dass er dich in deinen Ketten sieht. Hinter diesen beiden steht die Bereitschaft Gottes, dich freizusetzen. Hinter diesen beiden steht das Angebot einer Beziehung. Hinter diesen beiden steht der Einzelweg, aus meiner Schuld und Sünde herauszukommen. Hinter diesen beiden steht Gottes Sehnsucht, mit mir und dir in Beziehung zu treten. Und hinter diesen beiden steht der hohe Preis, der für diese Freiheit und auch diese Beziehung bezahlt worden ist. Und hinter diesen beiden steht Gottes Versprechen, dich ans Ziel zu bringen. Ich finde das so toll, in den Pastoralbriefen lesen wir immer wieder, er gibt die Kraft. Er gibt die Kraft. Er kümmert sich drum. Er sorgt dafür. Du hänge an ihn. Er wird es machen. Durch dich durch. Also bevor wir dieses Abendmahl zusammen feiern, möchte ich dir zwei Fragen mit auf den Weg geben. Die erste Frage ist die: Möchtest du frei sein von deiner Schuld? Von deiner Sünde, von den Dingen, die dich gefangen halten? Dann nimm Gott bei seinem Wort und schenke ihm Glauben. Glauben, dass er dich sieht. Glauben, dass er dich hört. Glaube, dass er bereits die Initiative ergriffen hat, wo du noch nicht einmal in der Lage warst. Dass er einen Ausweg aus der Sklaverei geschaffen hat. Dass er dir eine Zusage gemacht hat, dass er seine Versprechen an dich hält, dass er treu seinem Wort gegenüber ist und dass er nicht lügt. Und dass er dir eine Bundesbeziehung anbietet, dass er dir Hoffnung gibt. Und wenn du diese Bundesbeziehung noch nicht hast, dann möchte ich dir kurz sagen, wie du in diese Beziehung treten kannst. Denn laut 1. Mose 1 und 2 bist du für so eine Beziehung mit ihm geschaffen worden. Du bist in seinem Ebenbild geschaffen. Er möchte, ähnlich wie mit Adam und Eva, mit dir diesen ungebrochenen Kontakt haben. Diese enge, intime Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Du bist dafür geschaffen worden. Meine Schuld, deine Schuld, unsere Schuld, laut 1. Mose 3, haben diese Beziehung gebrochen und uns gefangen gehalten. Und aus uns heraus können wir nichts tun, um diese Beziehung wiederherzustellen. Es geht einfach nicht. Die Bibel macht das ganz klar. Genauso wie das Volk Israel, gefangen in Ägypten, nichts tun konnte, es sei denn, Gott greift ein, kannst du nichts tun. Jesus starb am Kreuz, Karfreitag, um unsere Schuld zu bezahlen. Er wurde zur Sünde. Und es gefiel Gott, ihn zu zerschlagen. Und Jesus stand von den Toten wieder auf, das feiern wir am Sonntag, damit wir ewiges Leben haben können. Also Jesus bietet nun dieses ewige Leben, also eine wiederhergestellte Beziehung mit Gott, all jenen an, die sich von ihrer Sünde abkehren, indem sie an Jesus glauben. Ein Schritt. Ja, ich vertraue dir. Also wenn du an diesem Punkt bist, wo du diese Beziehung eingehen möchtest, dann hast du heute Gelegenheit dazu. Wir haben Älteste hier, die möchten gerne mit dir reden. Du kannst mit Bruder Eugen reden, kannst mit dir drüben reden. Wir möchten mit dir reden. Wir möchten sicherstellen, dass wenn du diese Beziehung nicht hast, dass du hier von uns gehst, in der Sicherheit zu wissen, dass du eine Beziehung mit diesem Gott hast. Auf der anderen Seite, wenn du bereits in dieser Bundesbeziehung bist und du feststellst, dass diese Handschellen wieder da sind, ja, dann möchte ich dir auch heute sagen, Er möchte, dass du frei bist. Und es ist immer wieder einfach, es ist immer wieder erstaunlich, wie schnell wir in das alte Fahrwasser hineingehen. Ne? Ja? Wir sündigen und anstatt, dass wir mit der Sünde richtig umgehen, bleiben wir, verharren wir, suchen nach dem nächsten Feigenblatt. Und das Schöne, das Gott dir anbietet, ist, du brauchst dich nicht in dieser Schuld gefangen fühlen, dich nicht in dieser Scham verstecken, nicht in dieser Furcht vor Gott verstecken, sondern genauso wie er Adam und Eva nachgegangen ist und ihnen ein Beziehungsangebot gemacht hat, macht er das auch heute und sagt, komm zurück, geh mit diesen Sachen ehrlich um, geh in eine biblische Gemeinschaft wie hier und sag, ich brauche Hilfe. Ich möchte das bekennen. Ich möchte frei sein. Ich möchte im Lichte dessen, was Gott für mich getan hat, nur das einzig Sinnvolle machen, laut Römer 12, 1 und 2, nämlich als ein lebendiges Opfer für ihn leben. Also wahre, bleibende Freiheit erfährst du nur in und durch deine Bundesbeziehung mit Jesus. Und jetzt, wo wir das Abendmahl feiern, möchte ich dir nochmal Mut machen. Schau dir die Kelche nochmal an. Es waren 4 Kelche. Jesus verändert nach und nach die Zeremonie, die sie seit tausenden von Jahren zelebriert haben, und verändert die mit einem Schlag und gibt ihnen eine neue Symbolik, und er belässt es mit einem Leib und mit einem Kelch mit Blut. Er belässt es mit dem Zerreißen des Fleisches, wie in 1. Mose 3, und die Verheißung, die in demselben Absatz zu finden ist. Ich werde das Problem lösen, spricht Gott. 1. Mose 3, Vers 15. Das erste Verkündigen der Evangeliumsbotschaft. Ich werde das lösen. Und das setzt in Bewegung dieser wunderbare Heilsplan, der mit Jesus an diesem einen Abend seinen Höhepunkt hat. Er zelebriert das, was als Zeichen dienen sollte, um auf das, was Gott schon getan hat mit den Vorfahren, zurückzublicken. Und er sagt, das ist jetzt im Gange. Und in 3 Tagen ist das eure Sicherheit. Lass mich mit dir beten. Vater, danke für diesen Morgen. Danke, dass wir hier zusammen Abendmahl feiern dürfen. Am Karfreitag, an Ostern 2024. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für die Brüder und die Schwestern, die hier versammelt sind, für die, die online schauen werden. Herr, ich danke dir, dass wir mit diesen Fragen umgehen dürfen. Sind wir von Schuld befreit? Wie sicher sind wir uns unserer Beziehung mit Gott? Ich danke dir für die Kelche und ich danke dir für den einen Kelch und den einen Leib, die uns daran erinnern sollen, so oft wir da von essen und trinken, was du für uns getan hast. Ich danke dir, dass du uns daran erinnert hast, dass wir ja nicht deinen Geburtstag feiern, sondern deinen Tod und deine Wiederauferstehung. Der Tod, der den Preis bezahlt hat, die Wiederauferstehung, der uns Leben schenkt. Ich danke dir für die Sicherheit, die wir haben dürfen aufgrund deines Wortes und der Verheißungen, die darin enthalten sind. Verheißungen von einem Gott, der nicht lügt. Verheißungen, die genauso bezeugt worden sind, erfüllt worden sind, genauso wie du es vorhergesagt hast. Ich danke dir für die Prophetien von Jesaja 700 Jahre vor den Ereignissen, die minutiös festgehalten haben, was stattfinden wird. Ich danke dir, Herr Jesus Christus, für deinen Sühnetod an unserer Stadt, den wir heute gedenken dürfen. In deinem Namen. Amen.